Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Bohn. Präsentiert von unserem Podcastpartner Orca Navigation.
Der 25.02.2026. Der Frost ist weg, die Sonne lacht. Carsten lacht auch im Hintergrund. Hallo Carsten.
Moin, hi.
Und wir sind heute mal sehr früh dran, nicht abends, sondern tagsüber, weil der liebe Miku lacht auch. Und zwar sitzt er in Lorient auf dem Steg.
Ja, hallo, gut, in der Sonne. Er lacht und er freut sich, weil schönes Wetter. Und ich habe schönes Wetter mitgebracht hier in die Bretagne. Und deswegen bin ich im Moment ein sehr gern gesehener Gast. Und ja, ich sitz im Hafen von La Base, also in Lorient.
Im
Epizentrum. Und ich habe einen wunderbaren Ausblick auf eine echte Schönheit. auf eine wirklich echte Schönheit. Und
lauf mal Französin rum.
Da laufen viele, nein, eine Französin, die ein bisschen die sehr breit gebaut ist und, aber sehr filigran und sehr, sehr gut aussieht. Und diese Französin heißt Gitana 18, also die 18., das 18. Boot in der gesamten Gitana-Folge hier und ist bekanntlich der allerneueste Ultim-Trimaran in der Ultim-Flotte, nämlich der von Edmond de Rothschild. Und voilà, und sie versuchen gerade, man muss sich das so vorstellen, ich bin ungefähr so in 50 Meter Entfernung, sitze ich auf der Mole und schaue eben auf das Boot herunter und sie versuchen gerade zum allerersten Mal das Großsegel zu setzen. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass sie das hochziehen und es ist eine echte Show. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich gedacht, für solche Events in Anführungszeichen wenn jetzt hier Unmengen Menschen rumstehen, weil ja schließlich auch Ferien sind in der Bretagne noch und so und Väter, die ihren Söhnen zeigen, was das für tolles Boot ist oder ihren Töchtern zeigen, was da für, ja, also egal. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nichts los. Es sind nur Reparateure da, die wirklich schwer am Arbeiten sind. Ihr hört wahrscheinlich auch im Hintergrund diese Schmeiß- und Klopfgeräusche. Die sind allerdings nicht von Ultim, sondern es werden ja auch im Moment hier im Hafen neue große Gebäude gebaut für die Kapitänerie und für die Segler, die hier in diesen ganzen verschiedenen Trainingsgruppen unterwegs sind. Und ja, und jetzt ist Edmond de Rothschild im zweiten Ref bis nach oben gezogen. Zweites Ref, ja, kann man sagen. Und es ist ein toller Anblick, Leute. Es ist ein toller Anblick. Ich finde es ein wunderschönes Schiff. Also, oder wunderschönes Boot. Ja.
Die Zuhörer werden sich das davon überzeugen können, weil du hast ja vorhin in unserem kleinen WhatsApp-Chat, indem wir immer geheime Sachen besprechen, uns Fotos schon geschickt von deinem Steg und von der Schönheit.
Vom Arbeitsplatz auch.
Vom Arbeitsplatz, genau. Mhm. Und ich stelle die Fotos unter dem Beitrag dieses Podcasts nachher
das ist doch erfreulich.
Noch rein zum Angucken.
Ne? Mhm, das ist doch sehr gut.
Dann können sich die Leute selbst ansehen, was du da so...
Haben die den Uck ordentlich festgemacht da beim Großsegel?
Also, ich glaube, sie haben einfach nur einen Knoten dran gemacht. Habe ich gesehen.
Schleife.
So wie beim Mini. Wie beim Mini, Schleife, genau.
Ja.
Einfach ein bisschen Knoten dran gemacht. Und der muss aber richtig sein, der Knoten, damit man das Großsegel ganz hochziehen kann. Und damit nicht noch ein bisschen was übersteht. Aber gut, das nur am Rande.
Ich übernehme mal den Part.
Ja? Ja, entschuldige.
Achso, okay. Ja, nee, ich wollte eigentlich den Part dessen machen, was ich am besten kann, dumme Fragen stellen.
Ja.
Nee, aber für die Zuhörer, die gar nicht, die sagen, ja, was passiert denn mit diesem Schiff eigentlich? Wozu ist das gut?
Wofür ist es gut, genau?
Also, das ist jetzt so eine Frage, wunderbar. Wofür ist das gut? Also, dieser wunderbare Ultim soll jetzt im Prinzip alles an Rekorden brechen, was jeweils mit anderen Ultims gebrochen wurde. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass dieses Boot wirklich das Zeug dazu hat, nochmal diese ganzen Wahnsinnsrekorde, die ja in den letzten Jahren mit Ultims aufgestellt wurden, zwar richtig rigoros zu brechen. Also es hört sich jetzt ein bisschen seltsam an im Vergleich zu den tatsächlichen Leistungspotenzialen, die die anderen Boote auch schon haben. Aber man schätzt, dass sie Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 5 Knoten mehr schaffen. Also das heißt, zwischen
5 Knoten im Durchschnitt.
5 Knoten im Durchschnitt mehr.
Boah, Wahnsinn.
Bei langen, auf langen Strecken. Ne? Und wir reden bei, soweit ich mich entsinne, ist Sodebo, Carsten, das weißt du vielleicht ein bisschen besser. Sodebo ist ja im Durchschnitt mit 32 Knoten oder sowas unterwegs gewesen.
Ja, wobei genau, die waren ja auch. Die haben nicht besonders gutes Wetter eigentlich gehabt, ne? Waren aber ja trotzdem schneller. Ja.
Aber ja, grundsätzlich, also auf langen Strecken hat der Computer ausgerechnet 5 Knoten mehr mit diesem Gerät jetzt hier. Und ganz kurz so am Rande, was ich gestern gehört habe, und das war kein Witz. Die wollen auf dem Boot überall Kameras positionieren, weil sie Angst haben, dass die Konkurrenz einbricht und innen fotografiert. Es ist schon echt cool, weil es ist ja außen, sieht man ja alles, ist klar, aber innen gibt es wohl einige Geheimnisse, die strengstens gehütet werden.
Ich finde tatsächlich auch, wo wir über den Durchschnittsspeed gesprochen haben, weil das Potenzial dieses Bootes, wir haben ja gerade, genau, Sodebo, hast du gerade angesprochen, gerade knapp den Uraltrekord gebrochen, um nicht mal einen Tag, 40 Tage. Und mit dem Ding soll es jetzt möglich sein, 32 Tage um die Welt zu sein, wenn die normalen das Wetter haben. Also Sodebo hatte wirklich keine perfekten Bedingungen zum Schluss. Und wenn die keinen Wind haben, dann schaffen sie es auch nicht. Aber das Potenzial ist halt, guck mal, das wäre fast 10 Tage schneller um die Welt als aktuell. Das sagt es vielleicht, ja.
Also, soll ich nur noch mal ein bisschen so beschreiben, was gerade hier abgeht? Also, hinten bohrt einer an dem Schaft, wo die Ruder hinten an den Schwimmern angebracht sind. Also das ist auch so eine Geschichte. Mit einem riesenlangen Bohr geht er in diesen wunderbar, wunderbar geformten, wunderschönen Schaft rein. Also ehrlich gesagt, also da hätte ich größte Bedenken, hält dieses Ruder hinterher noch? Aber gut, okay, die wissen ja, was sie machen. Und dann gibt's jetzt zwei, die hängen gerade im Großsegel, weil beim Hochziehen des Großsegels haben sie gerade festgestellt, dass die Schlitten nicht im Mast drin bleiben. Oha. Also die unteren Schlitten
das
sind nicht im Mast.
Unglücklich.
Das ist ärgerlich, würde ich sagen.
Ja.
Das sind so Kleinigkeiten. Ich habe gestern mit einem Präparateur von Ü-Team gesprochen. Das sind so Kleinigkeiten, die sie jetzt bis zu 2 Wochen noch verzögern können für ihren ersten Ausritt auf dem Ü-Team. Allerdings wird der noch ohne Foils sein, weil die Foils werden frühestens in einem Monat geliefert. Die werden im Moment noch in unterschiedlichen Bäckereien gebacken und die sind noch nicht fertig und die werden höchstens in 3 bis 4 Wochen hier angeliefert werden und dann natürlich sofort eingesetzt. Aber vorher wollen sie schon erste Testfahrten machen ohne Foils.
Wann soll die Kiste denn zum ersten Mal auf eine Regattabahn gehen? Also über eine Startlinie fahren? Richtig?
Ich glaube, Rotterdam, oder?
Rotterdam.
Also Rotterdam wird das erste große Ding
sein. Auf jeden Fall.
Ich glaube, das Boot, die müssen doch auch Qualifikationen fahren, ne? Soweit ich Bescheid weiß, für die Rotterdam.
Das kann schon sein, ja.
Da müssen sie vorher schon mal noch einen 1000-Meilen-Ritt alleine mit Herrn Caudrier segeln oder, naja. Sowas schätze ich in der Art, dass die ersten großen Nummern werden.
Sag mal, du sprachst gerade vom Ruder. Kann man das schon sehen? Das ist ja mit fast das augenfälligste Neue an diesem Ding, weil die ja quasi so eine Doppelruder mit einem Foil unten drunter haben. Das hat man so ja noch nie gesehen. Das ist ja auch gar kein richtiges Ruder, sondern die haben nur so eine Flap quasi hinten, eine Achterkante von 2 Ruderblättern, die quasi die Drehung bestimmen. Also nicht so richtig wie mit Ruderbeschlägen, wie man das kennt, sondern es soll einfach fest von unten dran sein. Oder kann man das hochziehen?
Ja, nee, du kannst das hochziehen, ne? Du kannst es hochziehen, das haben sie jetzt auch im Moment gerade gemacht. Okay. Also du kannst es hochnehmen und das wird auch, das ist tatsächlich auch dafür gemacht, dass dann quasi das Luv-Ruder tatsächlich jeweils immer hochgezogen wird. Das ist nämlich jetzt das ist die Neuigkeit an der ganzen Geschichte, weil früher kann man sich dran erinnern, oder auch die anderen Ultim, die versuchen ja so aufrecht wie möglich zu segeln, damit sie beide Ruder hinten drin haben. Und
die haben ja drei,
hier,
ne?
Ja, jetzt haben sie drei, ja. Aber dieses Luv-Ruder soll hochgezogen werden jetzt.
Das glaube ich aber auch, das haben sie schon auch immer gemacht.
Haben sie auch bisher schon gemacht?
Ja, genau.
Ach, Mensch, ich glaube, wir müssen auch immer jetzt hier die schönen Informationen, ja, bevor
nein.
Na, super.
Wir haben diese Kisten da dran. Ich glaube, das ist eben doch das Einzige, was dem, das war, glaube ich, das Luv-Schwert, was dem Sodebo wirklich auch weggeflogen ist, diese Aufnahmen da von dem Luv-Schwert, das sie hochgezogen haben. Tatsächlich. Aber ich fand ja eigentlich immer, dadurch Trimaran sind ja eigentlich 6 Punkte, ne? Und drei Foils, sage ich mal, in der Mitte und hinten 3 Ruder. Und immer die in Luv werden halt hochgezogen. Das machen die ja so auch. Ne? Aber dieses, wie gesagt, dieses Y-Ding, das ist ja relativ fair. Ich gucke da auch gerade auf ein Bild, wüsste gar nicht, wie man das hochziehen kann, aber bin mal gespannt. Und ich glaube,
nee, das ist
so
spannend.
Wie ich das, ja.
Die arbeiten da auch wirklich intensiv dran. Und das wird eindeutig, man muss es so sehen. Also Bonk Populär hat hier direkt neben der Kapitänerie sein Hangar und seine Büros. Und die haben einen kleinen Balkon, der geht genau auf Gitana raus. Okay. Da steht dauernd einer draußen und fotografiert und filmt.
Das ist wie Americans Cup.
Ich finde das total spannend. Ja. Die haben sich wahrscheinlich beömmelt, als die Schlitten eben aus der Mastnut raus sind.
Kennst du diese America's Cup-Geschichte noch? Aber das war ja wirklich dann ernsthaft Spionage. Ich meine, da sind die Regeln ja noch enger. Und da hat immer einer, ich glaube damals One World war das, der hat dann, haben sie natürlich geguckt und wie so ein Spionage-Thriller und haben auf die anderen natürlich irgendwie drauf geguckt. Und nachher gab es ja auch so eine Geschichte, irgendeiner von den Leuten hat dann auch die Daten auf dem Computer gehabt und ist dann zum anderen Team gegangen und dann wurden die nachher irgendwie, kam das alles irgendwie raus und das ist dann auf einer, da waren viel mehr Teams, wo es dann natürlich um die Daten geht. Aber das scheint mir jetzt bei dem Ding, ich meine, Bon Populär, die können da so viel drauf gucken, wie sie wollen. Das ist ja jetzt nicht, dass sie einfach mal sagen, okay, dann machen wir auch so ein Ruder oder machen wir auch so einen komischen Schwert, das man dann kippen kann. Das ist ja so weit davon entfernt, was die aktuell haben. Es sei denn, weißt du irgendwas davon, dass die auch ein neues Boot bauen, aber.
Nein, die bauen noch kein neues Boot. Aber die werden sich nicht lumpen lassen. Ne? Wenn das Ding hier funktioniert, und das ist ja keineswegs sicher, ne? Die sind ja schon alle irgendwo im Prinzip wirklich vorsichtig mit ihren Aussagen.
Man hört dich ganz schlecht gerade.
Ja.
Die sollen mal das Segel wieder runternehmen, weil das mindert deinen Empfang.
Ja, stimmt. So, versuch's nochmal.
Ja, also gut, okay, jetzt dann ich weiß nicht, woran es liegen könnte jetzt von meiner Seite. Hört ihr mich jetzt besser?
Ist gut. Ja. Das ist immer mal.
Jetzt hört er mich besser? Ist jetzt gut?
Ja.
Okay, ja. Ja, gut, wunderbar. Also, dann machen wir doch einfach weiter, oder? Dann brauchst du doch nicht mal was rausnehmen.
Ja. nee, wir lassen das immer alles so.
Alles authentisch, genau, ja.
Das ist der Störsender von Bon Populär.
Nee, das glaube ich nicht, dass es das war. Aber gut.
Ich glaube, wir haben ja diese ganze Thematik mit den ganzen Sponsoren und wenig Geld und sowas. Ich meine, jetzt meine Mutter hätte gesagt, ach guck, dafür ist Geld da. Ist das so attraktiv, dass, oder wer bezahlt das denn eigentlich, dieses ganze Projekt?
Das ganze Projekt ist alles, von der Privatbank Edmondo Rothschild. Alles. Da ist nichts anderes drin.
Okay.
Punkt. Und die gehen sogar so weit, dass sie jetzt hier wirklich diesen Stützpunkt richtig fett ausbauen wollen. Ein kleines Beispiel dafür ist, in Sichtweite 150 Meter hinter Banque Populaire, hinter dem Ultim, liegt Banque Populaire 6. Das ist noch ein Regattaboot, auch so ein Saint-Tropez-Regattaboot aus den Zeiten, als die ausschließlich im Mittelmeer gesegelt sind. Wunderschönes, hervorragend restauriertes Boot, wo dann auch tatsächlich die Leute aus der Familie Rothschild zum Segeln kommen. Und die segeln dann auch, also so ist es zumindest vorgesehen, dass sie raussegeln, wenn dann die ersten Versuche gemacht werden hier mit dem Ultim. Also, die lassen sich alle ordentlich was kosten. Und ich glaube wirklich, wenn es um eine Kampagne geht, um die man sich nicht so viel Sorgen machen muss finanziell, dann ist es die Kampagne Gitana Edmond de Rothschild. Ja. Also wirklich, das kannst du abhaken. Da gibt es jede Menge Geld.
Wir haben immer noch kleine Tonprobleme, Mikro. Kannst du mal dein Handy irgendwie anders hinlegen? Du hast wahrscheinlich den Hotspot liegen, ne?
Ich habe einen Hotspot liegen, ja. Lass ist es jetzt besser?
Lass es nicht... Ja, jetzt
na, immer mal wieder, ne?
Ja. Tut mir leid, ja. Tut mir jetzt wirklich leid. Ja.
Also kann man das nennen, so ist so ein kleiner Bankenkrieg, ne, von dem Sponsoring her? Oder kann man das falsch bezeichnet?
Ach, also ich würde jetzt mal so sagen, die sind so gut aufgestellt, die werden auch nie verglichen mit irgendwelchen anderen. Also ich glaube wirklich, wer in diesem Team arbeitet, der hat einfach ein gewisses großes Los gezogen. Es gibt ja noch ein anderes Team. Das ähnlich aufgestellt ist, jetzt vielleicht nicht, was die Summen anbelangt, aber doch zumindest von dem es heißt, dass sie richtig, richtig Schotter haben. Aber da würden wir dann jetzt in eine andere Bootsklasse übergehen, wenn ich davon erzähle. Nämlich DMG Mori. Ne?
Aber sag nochmal, ich meine, Rothschild, da habe ich immer das Gefühl, weil Stefan gerade sagt, Bankenkrieg, ich habe das Gefühl, die beiden, klar, das ist auch eine Bank, aber das Bon Populaire da schon eher drauf gucken muss, dass das alles irgendwie nachhaltig ist. Und bei Rothschild denke ich immer eher an Familie, Milliardär und dass es denen eigentlich egal ist. Weil ich finde, oder haben wir vielleicht auch schon mal betont, das ist ja eigentlich auch ein Kampf mit einer unterschiedlichen Vorgabe, weil sie durch diese Performance-Zuwachs eigentlich die Klasse ja auch kaputt machen halt, ne? Und die ganze Geschichte Rothschild kommt mir immer so vor, als ja, okay, die feuern da jetzt rein und das hat die Familie jetzt auch, die machen ja schon seit ewigen Zeiten, aber dass die nicht ja auf den Pfennig gucken müssen oder ihren Gesellschaftern das ewig, sondern dass sie es aber machen. Und das ist natürlich auch eine Unwucht dann in diesem ganzen System. Was so toll das Boot ist, ich sehe das immer so als eine Regatta-Mäßig, wenn das Ding einigermaßen dem entspricht, was die Konstrukteure sagen, dann sind halt alle anderen, können sie eigentlich in die Tonne kloppen. Und der Kollege, der dann bei Bon Populaire da auf der Terrasse sitzt, der guckt wahrscheinlich schon, wie sie das ihren alten Tri dann irgendwie entsorgen, der dann einfach nicht mehr up-to-date ist. Ne? Also eigentlich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite ist es auch Fortschritt, ne? So muss man es auch irgendwie sagen.
Jo, Testfeld, ne, würde ich sagen, so ein Hightech-Testfeld.
Ja, würde ich auch sagen. So, das ist einfach aber auch so diese viel, Geschichte, ne? Ja. Genau. Was ich mir allerdings auch gut vorstellen kann, es wird jetzt spannend, wohin der alte Edmond de Rothschild, also der 17er, die Ultim 17, wohin die gehen wird, ne?
Weil, der ist ja schon verkauft.
Ja. Nur jetzt gerade was dann wirklich auch der Einsatz und so weiter und so fort anbelangt, wird es wirklich jetzt so viel schneller sein, das neue Boot, als der alte? Der alte Rothschild war ja schon ein Überflieger, der schnellste.
Die Pionierarbeit haben sie ja damit geleistet mit dem Ding, aber die sind ja auch schon jetzt bei der Transat Café Loire da auch letzter von den Ölteams da gesehen habe. Hier mit Akea ist doch, glaube ich, der Sponsor. Und naja, das war da schon das langsamste Schiff von, ich glaube, hinter dem Gabar einmal hier, Lazartique und Sodebo. Das war schon, und Caudrelier hat damit ja noch gewonnen, da die um die Weltregatta. Also insofern ist das jetzt einfach auch ein logischer nächster Schritt. Aber das ist vielleicht das beste Beispiel, weil das Ding ist natürlich nicht mehr irgendwie, ist schon noch konkurrenzfähig, aber mit, ich glaube, Marchand, der segelt ja, glaube ich, jetzt damit und war zuletzt,
war halt Dritter von denen, die dabei waren. Und Bon Populaire ist halt ausgefallen da vor diesem Rennen oder hatte Probleme. Insofern sind das ja vier, mit denen wir jetzt fünf, die einigermaßen auf Augenhöhe segeln. Aber ich fand nur ganz, ganz interessant, jetzt auch nochmal so als Detail, was Caudrelier auch erzählte, ja, über seinen alten Ultim, von dem du gerade sprachst, dass er da ja schon Probleme mit hatte bei den Höchstgeschwindigkeiten, dass bei dieser Gravitationsgeschichten, dass einfach komplett, also was heißt eigentlich Kavitation? Das Ganze, also wenn das Ding zu schnell wird, dann vibriert wohl alles, diese ganze Kiste, so im Bereich so von 45 Knoten oder so. Und dann das Vibrieren führt dazu, dass an diesen Foils quasi diese ganze Farbe abplatzt, dass auch dass das Profil beschädigt wird. Also über den gesamten Zeitraum, über die lange, lange Zeit über ein dass sie quasi um die Welt gefahren sind und dass es nachher dazu führte, dass es im Grunde so bröckelte. Er sagte, er wäre nur noch mit 70% der Geschwindigkeit gefahren. Das ist ja ein Punkt, wo sie, ja, wo man jetzt nicht weiß, haben die das Problem jetzt irgendwie gelöst? Muss aber eigentlich. Aber ich glaube, da sprachst du ja auch von, dass das Hauptfoil unter dem Hauptrumpf ja eben aus Titan gemacht ist. Ich glaube, genau aus dem Grund, weil das sind ja gar nicht.
Und auch der Block, in dem das aufgenommen wird, ne?
Ja. Ja,
das ist wohl auch der Bereich nochmal, der jetzt total aus Titan gebaut Hell, wurde.
Ja.
Und da schwärmen diese Präparateure von, ne? Dass das eigentlich auch ein absoluter Schritt nach vorne sei, dass sie jetzt da wieder Metalle quasi einsetzen und mehr auf Metalle vertrauen letztendlich und weniger eben diesen Gewichtsvorteil von Carbon nutzen. Aus dem ganz simplen Grund, weil eben das Metall dann doch letztendlich hoffentlich bruchsicherer ist.
Bruch ja. Und eben auch
und Kavitationssicher.
Bei diesen Kavitationen, genau, weil das ist witzigerweise auch eine Entwicklung. Wir sprechen viel von den Foilern, das ging ja nun los mit den Motten, ne? Und genau in der Mod-Klasse ist auch das passiert, dass sie eben Stahlfinnen haben, gerade unter dem Hauptrumpf, die da einzuholen, die einfach schneller sind. Die werden auch aus Metall geformt, jedenfalls teilweise mit Carbon und die sind dann, hieß es dann, ja, sind direkt irgendwie ein, zwei Knoten schneller, auch weil die sich teilweise weniger verwinden und so. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die da vor einem Jahr oder so ist der Mod-Weltmeister, hier der Sohn von Russell Coutts, auch in Neuseeland, Mod-Weltmeister geworden. Da waren jetzt nicht alle die Top-Leute dabei, aber unter anderem auch, weil Papa Coutts ihm so einen Foil spendiert hat und dann war er einfach da auch mit überleben. Nicht, dass er schlecht ist, aber der hätte vielleicht sonst noch nicht die WM gewonnen. Naja, interessant.
Da sieht man mal wieder, wie weit vorne ich bin mit meiner Technik. Deshalb habe ich einen Stahljohlenkreuzer.
Ja, genau.
Weißt du? Genau aus den Gründen.
Jetzt, Miku, jetzt du reden wir über die Ostsee, oder wie?
Nee, du hattest vorhin eine schöne Überleitung.
Ja,
das habe ich eigentlich kaputt gemacht. Ja, fand ich auch.
Die habe ich kaputt gemacht.
Die möchte ich jetzt wieder aufnehmen. Es ging um Geld und erzähl, DMG Mori.
DMG Mori, ja. Gut, ich meine,
kostet auch ein bisschen, ne?
Ja, also DMG Mori, wissen wir jetzt mittlerweile, ist ja ein deutsch-japanischer Konzern, der eben Kojiro Shiraishi unterstützt, beziehungsweise sponsort, beziehungsweise finanziert. Und dieser Konzern leistet sich ja im Moment wieder einen Neubau. Und es wird immer deutlicher, dass DMG Mori tatsächlich die Kampagne ist, der Rennstall ist, der am meisten Gelder in der Imoca-Klasse zur Verfügung hat. Bis zur nächsten Vendée Globe. Das heißt, nicht nur, dass die Präparateure hier alle, die technisch natürlich alle sehr interessiert sind, auf den Neubau warten, der im Juni aus den Hallen kommen soll und jetzt in naher Zukunft sogar schon aus der Rumpfwerft hier in die Hallen zum Ausbauen kommen wird. Nee, das ist das Erste. Sie warten sehr, sehr drauf, um diesen neuen Imoca zu sehen, von dem sie noch nicht so viel wissen. Der wird unter sehr, sehr hoher, in Anführungszeichen, Geheimhaltung derzeit gebaut. Aber sie haben halt eben auch noch zusätzlich diese diese Lust drauf zu sehen, was aus diesem neu geformten Team werden soll, was ja jetzt auch in Sail Reporter vor kurzem beschrieben wurde, dass nämlich Samantha Davis und Nicolas Lunven tatsächlich auch von unserem Freund Kojiro Shiraishi angeheuert wurden. Und das ist eigentlich eine große News letztendlich fürs Ocean Race, auch wenn das Ocean Race noch nicht so ganz so in aller Munde ist hier. Aber eigentlich finde ich das hochspannend, weil Shiraishi geht auf die Art und Weise ganz konsequent auf dieses Team Race zu, baut sich schon relativ früh ein gutes Team zusammen und hat vielleicht auch mit dem neuen Boot endlich mal eine Chance, nicht hintenrum zu fahren. Also ich sage das jetzt mal so ein bisschen fies. Weil das muss man ja auch dazu sagen, er ist ja auch schon vorher immer sehr gut betucht gewesen finanziell, seitdem er eben unter DMG Mori segelt. Und jetzt kommt halt leider noch dazu, dass er halt leider eben nie so richtig besonders gut gesegelt ist. Also jetzt so platzierungsmäßig. Aber er macht gute Filmchen. Das ist ja auch was wert.
Ich glaube, das ist alles eine große Lüge, weil DMG Mori, habe ich gerade geguckt, ist ein weltweit führender Anbieter von spanabhebenden Werkzeugmaschinen zum Drehen, Fräsen und Schleifen. Und wisst ihr, wo die sitzen?
Da im DMG sitzt im Schwäbischen.
Weltweit.
Ja. Nee, der deutsche Produktionsstandort ist Bielefeld. Also es gibt keinen deutschen
Bielefeld, aber komm.
Ja, wirklich.
Da haben sie ein Außenbüro hingelegt.
Es gibt einen Produktionsstandort in Bielefeld.
Okay, alles klar.
Bielefeld-Sennestadt sogar.
Ja, ich wusste, musste ja auch kommen. Das steht Gildemeister, heißt das, ne? DMG. Das ist
aus meiner Kindheit noch.
Ja. Echt? Genau. Ja, die haben sich hier mal zusammengetan, ne? Also ich glaube, fast zur gleichen Zeit mit Mori.
Aber irre, dass die so viel Geld da reinpumpen, ne?
Naja, das sind die Japaner, die sagen, dass da viel Geld reingepumpt werden soll.
Ja, aber warum?
Ja.
Warum weil Mori, das? Mori hat DMG aufgekauft seinerzeit.
Aufgekauft. Die haben, also es ist schon, da steckt noch viel Deutsches irgendwie drin. Ich habe das so mal verstanden. Sponsoring habe ich auch mal irgendwie teilweise jedenfalls studiert und darüber was geschrieben. Und manchmal ist so ein Sponsoring-Effekt eben auch ein interner Effekt, dass wenn verschiedene wenn es so Merger gibt von großen Firmen, dann macht man so ein gemeinsames Sponsoring-Projekt, um quasi die beiden Abteilungen, wie in diesem Fall ja deutsch-japanisch, irgendwo zusammen, also die Belegschaft, also intern quasi auch, um sich dann so zu fühlen, dass man zusammengehört. Ich weiß, dass damals bei Assa Abloy, sagt einem von euch vielleicht auch nochmal was, bei Ocean Race, damals dieser Volvo Ocean Race noch, das war ein so ein Punkt, warum die das gesponsert haben. Also das war auch ganz viele verstückelte Unternehmen irgendwie zusammen eine große Marke gemacht und damit intern jetzt alle da mitfiebern und dann wird sowas, weiß ich, um Jahre schneller gehen, dass man sich als eine Firma auch fühlt. Das ist wohl auch, ist ein Effekt von Sponsoring. Das könnte ich mir aber DMG Mori ist ja schon länger irgendwie zusammen, ne? Wird man denken,
die sind richtig lange schon zusammen.
Das so lieb gewonnen haben, ja.
Also ich weiß nicht, vielleicht hoffen die das, weißt du, wenn der jetzt gut abschneidet auf dem Schiff. Dass dann, weißt du, Carsten, Miku und Stefan sich mal so eine spanabhebende Drehmaschine kauft.
Weiß.
Naja.
Aber
können wir wieder zu Booten zurückkommen?
Ja, wollte ich gerade. Dessen Schwerpunkt ist, oder der Fokus liegt dann auf dem The Ocean Race, richtig?
Jetzt erstmal auf The Ocean Race und auch jetzt schon der Ausbau, Innenausbau des Bootes wird erstmal in Richtung 4 Personen stattfinden. Also das ist ja auch ganz wichtig für die Handhabung aller Schoten und weiß der Himmel was alles, dass man wirklich auch tatsächlich die Franzosen nennen das Klavier, dass das alles auf eben mehrere Personen ausgerichtet ist und nicht auf Einhandbetrieb. Dazu wird es natürlich dann zur Vendée Globe wieder umgerüstet. Ist auch schon sicher, dass eben keiner aus dem Team die Vendée Globe segeln wird, sondern eben genau Kojiro Shiraishi nochmals erneut.
Der ist dann auch Ü60, ne? Oder?
Der ist Ü60 und
dann,
ich glaube, das ist eine ultimative Geschichte für ihn dann.
Naja, aber
sag mal, aber The Ocean Race stand heute, ist es nicht verkehrt, wenn man sagt, seine Gewinnchancen, die Siegchancen liegen bei genau 50-50. Ne?
Stimmt das? Das sind ja, zwei, ne? Teilnehmer, ne? Zwei.
Ja, das ist bitter.
Das ist jetzt auch, ja.
Also es ist nur Boris und Koshiro, ne?
Ja.
Also das ist ja so für auch mein letzter Stand. Man isst noch ein bisschen und beim letzten Mal war das ja auch alles spät, noch ein paar Boote dazukommen. Aber da muss er nur, guck mal, wenn es dann drei, wenn es vier werden, ist auch lahm. Aber ist jetzt eben nicht so. Beziehungsweise ist es auch wieder ein Upturner für andere Teams damit, ja, zu machen, weil eben zwei sehr gut aufgestellte Teams, wie wir es gerade ja auch betont haben, also nicht nur in dem GMO, sondern natürlich auch Malizia, die haben jetzt perfekt ihr Boot dafür auch designt, haben schon ihr Team zusammen, also sind dann Top-Favoriten. Da willst du im Grunde auch nicht nochmal, oh, fahre ich auch nochmal ein bisschen um die Welt, um dann, du willst ja auch da, wenn da ein starker Konkurrent ist und du keine Chance hast, das zu gewinnen, dann sagst du lieber, nee, dann lieber nicht. Dann mache ich irgendwie alles in eine andere Richtung. Ne? Und
ja, es ist ja auch eine Katastrophe, wenn man sich das überlegt. Ich meine, ich weiß nicht, da wird ja jetzt kein Riesenplayer mehr reinrutschen in der verbleibenden, nee, Zeit. Also,
gehe ich auch nicht. Ne?
Weißt du, also es kann ja, weiß ich nicht, vielleicht sieht es dann so aus, dass dann Conrad nochmal so eine MSN-Lin abstaut und mitfährt.
Ja. Ja.
Und die Aurora mit, wie heißt die, Amala, mit der alten Hugo Boss, die immer hinterher, dann ist es ja auch, wenn du so ein Ding gewinnst, ist es ja auch jetzt kein Prestige-Sieg.
Nee.
Ne?
Nee. Aber okay, es könnte natürlich
also
sein,
also für Boris ist es auch nicht toll, wenn da jetzt keiner,
nein,
es ist ja kein, für alle Beteiligten ist das, ist das eine doofe Geschichte. Aber es sind aber ja noch Boote in der Pipeline, dürfen wir nicht vergessen.
Ne? Ja, genau.
Ich meine, auch wenn Thomas Royan immer noch keinen Sponsor hat, aber das ist ja bekanntlich das Schwesterschiff von der neuen Malizia und sollte eigentlich auch, hätte auch auf Ocean Race ausgerichtet sein sollen. Und aber wenn du da nicht mal einen Sponsor für die Vendée Globe hast, und ja, er hat auch keinen Sponsor gefunden für die Ocean Race. Er sucht verzweifelt. Und das ist ja einer der Gründe, warum das mit dem Ocean Race so miserabel funktioniert mit den Anmeldungen. Weil dieser Markt total durchgeschüttelt wurde hier. Und weil es so viele Boote noch zum Verkauf gibt und kein Sponsor sich richtig entscheiden kann. Überleg mal, wir haben schon x-mal drüber gesprochen, diese großen Kampagnen, die wirklich vielversprechend sind, wie TR Racing, wie Thomas Rouillon Racing. Die finden keinen Sponsor. Man muss sich das mal vorstellen. Und ja, ich habe gestern mit einigen Präparateuren länger darüber gesprochen. Und es hat auch was mit dem Wandel zu tun, dass sich halt eben bestimmte Sponsoren wirklich jetzt mehr auf jüngere Zielgruppen konzentrieren wollen. Nicht mehr dieses pure, coole oder weniger coole Segeln auf der hohen See und über die Wellen reiten und weiß der Himmel was, sondern eben auch berichten, was vor Ort los ist, was passiert auf den Schiffen und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen, die wir schon x-mal im Podcast und in unseren Artikeln durchgekaut haben, die sind hier nach wie vor Thema Nummer 1. Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Die sind wirklich sehr, sehr schwer hier am Kriechen, was diese neue Sponsorensituation anbelangt, die eben keine ist oder nur eine schwache ist.
Also kann man sagen, die Stimmung ist nicht gut da in Lorient gerade?
Nee, das kann man nun wirklich nicht sagen, weil die sind das ja gewohnt im Laufe der letzten Jahre, im Laufe des letzten Jahrzehnts gab es immer mal ein Hoch und Runter und denken wir nur an Covid auch und so weiter und so fort. Ja, du sprichst halt dann auch nur mit den Leuten, die schon fest in der Anstellung in einem Team sind. Ne? Welche, die gerade ihren Posten verloren haben, die sind komischerweise im Moment nicht so richtig zu sehen. Und die wollen keine Urteile bzw. keine Kommentare abgeben. Ne? Es ist eine ambivalente Geschichte, aber keine schlechte Stimmung.
Genau, man muss es ja eben, wollte ich gerade sagen, muss es ja auch nicht komplett jetzt runterreden. Es gibt ja auch wirklich schöne Entwicklungen. Ich guck gerade, letzte Woche kam noch hier Oliver Heer, hat hier das Schiff von Justine Metro gekauft.
Das ist eine tolle News. Eine echt
eben,
tolle
eben,
News.
Ne? Ja. Und den haben wir ja auch echt lieb gewonnen, Deutsch-Schweizer. Und der hat übrigens auch
ich finde, hat sich toll verkauft, auch immer, wenn man so, es gibt einige Fans, wenn wir im Grunde auch über seine Regatta berichtet, obwohl er da weit hinterher gefahren ist. Und aber das ist ja der ehemalige Boot-Captain von Alex Thompson, der nun wieder, finde ich aber ganz interessant, apropos Stimmung, der verlegt sein gesamtes Camp nach England hin, nach Ghostport. Okay, das hat natürlich auch mit dem Hintergrund zu tun.
Ja, das ist eben der Grund, warum hier nicht drüber geredet wird, Carsten.
Ja, genau. Aber ist natürlich, aber cool. Und ich meine, das sind ja nun einige Sachen, auf die ich mich sehr freue. Hier, du Grasar, Justine Metro, die baut ja nun auch neu.
Ja.
Sebastian das Simon, spannend. Das sind einige stark, auch die neuen. Ich meine, Elodie Bonafou, die ist halt schon ein paar Mal gesegelt, sind ja neue Gesichter, die da kommen und die alle auf einem hohen Niveau segeln wollen und wohl auch werden. Das Ding ist im Grunde nur. Ja, also ich befürchte nur, Ocean Race wird da nicht viel von abbekommen. Und wir haben auch über BU gesprochen. Ich meine, wenn man den so hört, der ist einfach, klar, der ist auch dann 26, ist dann sein Sponsor erstmal raus. Das Projekt geht bis 26, der baut ja komplett da irgendwie um. Aber wenn der so erzählt, ja, Ocean Race, das sind... würde er natürlich, glaube ich, auch nicht ablehnen, aber für die ist ganz klar, Route Ruhm ist dieses Jahr das große Ding, darauf wird alles ausgerichtet. Das will hier in Deutschland gar keiner wissen, dass es eine große Regatta ist irgendwie. Und das ist da das große, das ist eben Einhand, wird voll drauf ausgelegt, auch das Boot. Und naja, ich bin mal gespannt. Andererseits gibt es aber auch noch Boote, die ja, weiß nicht, Richomme ist immer ein großer Fan gewesen vom Teamsegeln. Da muss aber dann auch seinen Sponsor davon überzeugen. Wir haben auch, weil ganz weggeblieben ist Paul Meillard, der mit Biotherm der Ocean Race Europe gewonnen hat und der da wirklich alles reingelegt hat, seine ganze Kohle reingesteckt hat. Aber von dem hört man auch gar nichts mehr. Man hofft ja irgendwie, dass der dann vielleicht der auch
findet keinen Sponsor.
Ja,
der zählt zu dieser Gruppe, die keinen Sponsor finden kann.
Aber
das ist einfach, der ist Teil dieses, in Anführungszeichen, Dramas, was sich hier unter den besseren Seglern, muss man jetzt wirklich sportlich besseren Seglern tatsächlich stattfindet.
Ja.
Ne? Und
das
wäre jetzt auch wieder ein Übergang, Stefan.
Nee, ganz cool. Ich wollte nur nochmal sagen, weil ich habe es gerade vorgesehen, das ist schon krass, wenn der gut Dallin ist raus, aus gesundheitlichen Gründen leider.
Ja.
Weißt du, Richomme, der zweite der letzten Vendée, das ist irgendwie gut. Sebastian Simon ist dabei, ne? Der baut neu.
Richomme ist noch dabei, der ist ja dabei.
Richomme ist dabei.
Der ist auch großer Favorit, aber der zuckt nicht mal, wenn es jetzt um Ocean Race geht, obwohl er immer ist. Der war ja auch noch ein Zweiter bei Ocean Race Europe und ist ein großer, ist auch sehr. Englisch sprechender Franzose oder sehr offen, so wie Charlie Dallin ja auch und finde ich der internationalen Segelwelt auch aufgeschlossen. Von dem könnte man sich vorstellen, aber ja, auch nichts. Also das Schiff ist, glaube ich, dann auch noch nicht fertig. Ich weiß nicht, was der für einen Zeitplan hat, aber ja, ist dafür.
Ja, wenn du jetzt siehst, wer so, weißt du, nicht im Moment noch nichts hat, so die, die waren ja alle super platziert, weißt du, Meillard, Louvain, gut, Louvain geht jetzt ins Team mit rein, Royan.
Ja.
Das ist schon, und am besten, weißt du, und auf Platz 12 kommt Herr Boris, der im Moment am besten dasteht, so geldmäßig.
Mhm.
Und wenn du dir überlegst, jetzt hier Freund wie heißt der, Kushiro Shiraishi.
Mhm.
Also der war 24. bei der letzten.
Ja.
Weißt du, mit Conrad, wollte der nicht das Ocean Race mitfahren? Der hat doch einen Sponsor bis dahin, ne?
Das ich glaube, der wollte es auch gewinnen, oder?
Ja.
Und dann steht es 30-1/3. Das ist ja schon ein Drittel.
Ja. Ich habe gerade noch ist irgendwie aufgeploppt gestern noch irgendwie, jetzt war ich groß, Conrad und von seinem Projekt, der will ja durchaus da auch in Neuseeland kitter und dann war aber die News nachher, ja, er macht jetzt bei irgendeiner Messe in Neuseeland, erzählt er irgendwie was. Also es war noch, und auch natürlich über sein Projekt, aber da war jetzt noch nichts Handfestes dran, dass er jetzt mal sagt, okay, ich habe jetzt die Kohle zusammen für ein ernstzunehmendes Projekt. Also bin ich mal gespannt. Ja, natürlich schon.
Aber man muss wirklich dazu sagen, die Geschichte mit dem Ocean Race, das nimmt immer mehr genau die Form an, die wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, nämlich, dass eben The Ocean Race ein internationaler Wettkampf ist. Und entsprechend das Sponsorship hier in Frankreich, die ja sehr auf, sagen wir mal, auf nationale Ebene ausgerichtet sind meistens, dann zögerlich sind. Die sind einfach zögerlich. Und und der beste Beweis ist eben Boris und Kujiro, die einzigen, die festgemeldet haben bisher, zwei international aufgestellte Teams. Punkt.
Ja. Ja.
Und das ist einfach die Problematik dahinter. Aber man muss aber auch fairerweise dazu sagen, die Franzosen haben sich immer schwer getan im Ocean Race.
Ja.
Und das war ja ein Grund, warum sie dann irgendwann auf die IMOCA umgestiegen sind, weil sie gesagt haben, ja, okay, wir müssen die Franzosen mit ihren tollen Booten jetzt für dieses Rennen interessieren. Und am Anfang sah das ja auch alles ganz toll aus, nur bis sie dann festgestellt haben, ja, nur die Segler interessieren sich durchaus für das Ocean Race, aber kein Sponsor oder wenige Sponsoren.
Naja, immerhin hat Groupama mit Kamaz Volvo Ocean Race gewonnen, ne? Und dann und Caudrelier.
Ja, aber danach war Ende.
Caudrelier hat auch gewonnen, ne? Okay, aber für einen chinesischen Sponsor. Insofern hast du natürlich recht. Aber das ist alles ein bisschen schwierig. Deshalb, ich war auch damals, fand ich, okay, müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber dieser Switch vom One Design Boot zum Imoca, ob das, einige sagen, das war gut. Ich fand es damals nicht gut. Ich fand dieses enge One Design gesehen. Da sehr spannend damals, aber egal, das ist.
Na, Boris würde sagen, es ist gut, weißt du, sonst hätte er seine Kampagne nicht so auf die Beine stellen können. Weil das ist ja schon.
Das Ocean Race,
Ja, genau.
Klar, für ihn ist es perfekt, definitiv.
Aber die Franzosen, das berichtest du, wir sprechen ja vorher immer. Die Franzosen, das siehst du ja, du guckst wahrscheinlich am meisten jetzt auf Franzosen, die ihre Ruder umbauen, ne?
Ja. Das ist schon spannend, einfach weil das ist jetzt so ein bisschen rausgekommen, auch in dem Gespräch gestern, aber wahrscheinlich hat Carsten schon dreimal drüber geschrieben und ich habe es überlesen. Aber jedenfalls für mich war das relativ neu gestern, als die mir gesagt haben, dass nach dem Sieg der Café L'Or, also BU hat ja Café L'Or gewonnen, das sind dann drei bis zu fünf Boote, die im Moment im Neubau sind, beziehungsweise im Umbau, sind auf neue Ruderblätter umgestiegen. Nämlich die BU benutzt hat, zum ersten Mal übrigens in der Café L'Or benutzt hat. Und das finde ich schon irgendwie spannend, diese Form einfach, dass sowas dann sofort Schule macht und die dann sofort sagen, nee, also komm, das war richtig super, wie der darüber ist und auch was der offenbar an Daten geliefert hat letztendlich und dann haben sie eben umgebaut und das finde ich schon spannend. Irgendwie.
Wobei, das war, ich meine, neue Ruder. Ja.
Carsten, wenn du Sätze mit wobei anfängst, dann
muss ich jemand kurz reingrätschen, weil diese Konfiguration, die weißt du ja auch, das ist diese V-Konfiguration, der hat ja nicht gerade Ruderblätter, hat er ja bei dem Neubau schon gehabt, ne? Also wie alle anderen haben ja gerade Ruderblätter und das Luftblatt klappt dann immer hoch und er hatte ja so eine V-Konfiguration, die hat er ja schon von Anfang an gehabt und haben alle
aber er hat sie wieder abgebaut gehabt auch.
Nee, hat er nicht abgebaut. Er ist damit auch Vendée Globe gefahren, aber er hat dann auch, das ist nicht so richtig, ist ja nicht so richtig durchgeschlagen. Und er erzählt jetzt ja auch immer nochmal, ja, wir punktuell waren sie schnell, aber bei der Vendée ist er, okay, mir ist er immerhin Vierter geworden. Und jetzt haben sie aber nach der Vendée tatsächlich, wie du richtig sagst, neue Ruderblätter, aber nicht eine andere Konfiguration, sondern einfach ein bisschen länger und weiß ich nicht, anderes Profil. Das ist vielleicht der Punkt. Aber es ist immer noch diese V-Konfiguration, die anderen alle nicht haben.
Und nicht haben,
das,
genau.
Das kann natürlich jetzt, oder das wäre jetzt logisch, weil gerade bei der Transat hat er es ja nun geschafft, diese Konfiguration zum Lauf zu bringen. Auch, sagt er, aber nicht nur wegen der Ruderblätter. Ich sagte, es geht auch darum, die haben dann, weiß ich nicht, diese ganz andere Segelkonfiguration, also mit vier Segel beim vollen Raumschutz mit so einem kleinen Vorsegel noch dazwischen gesetzt und Quad nennen sie es dann im Grunde auch.
Und das hat alles, und haben ganz viel selbst gesteuert. Und dann eben zusammen mit diesen Ruderblättern waren sie ja, die waren ja krass überlegen. Und das werden natürlich für alle, die ihre Boote da im Neubaumodus haben, die werden erstmal seine Kombination vorher schon von Charal, die werden sie natürlich gecheckt haben, die Designer. Und dann, was ist da im Grunde rauszuholen? Das macht es ja völlig Sinn, wenn die sehen, ey, das war auf einer neuen Stufe da, haben wir auch schon oft drüber berichtet, über das dann in irgendeiner Art zu zu kopieren. Und bloß du kannst natürlich auch nicht sagen, ey, jetzt stecke ich mal andere Ruderblätter rein, sondern du musst ja auch hinten diese Aufnahmen, weil das eben, wie
das
gesagt,
ist klar.
So ein V-Winkel
ist. Das kostet Kohle. Ohne Ende.
Ja, natürlich, alles.
Richtig ne? Schotter. Also da wird auch schon wieder von 3.000 bis 400.000 geredet.
Für so ein
Ruder.
Ja.
Also das ist doch irre, wenn man sich das so überlegt, was da, ja, was da an Kohle reingesteckt wird, um eben dann diesen einen Knoten mehr auszuholen. Ne?
Und, aber das ist das Spiel,
aber gut, das ist natürlich
ja.
ein Thema ohne Ende. Ne? Aber, ja.
Ich glaube, so ein Foil-Pack war doch auch immer 500.000 irgendwie. Ne? Und die sagen aber auch
jetzt. Nee, Quatsch, ein paar.
Ja, ja, genau.
Zwischen 500.000 aber, und 1 Million. Bei Justine Metro war eindeutig 1 Million im Spiel für ihre neuen Foils vor der Monte Globe.
Yeah, ja, wenn es dann austauscht halt, ne? Bis da ist, finde ich, habe ich jetzt auch, also das ist ja jetzt auch spannend, weil die neue Generation der Boote kommt ja jetzt raus. Wie reagieren die denn auf die Erfahrung der vergangenen Monte Globe? Und da ist unter anderem, ja, Foils natürlich, aber weniger, das sagt Beju auch, man wird jetzt nicht sehen, den großen Unterschied. Vielleicht das ist das noch, wo wir gerade drüber sprachen, was du sagtest, mit den Rudern wird das augenfälligste sein, aber viel wird jetzt schon im Detail sein. Und zwar die Profilierung der Foils, wie, ja, was gibt Lift, was, also gar nicht, dass man eben immer so einen brutalen High-Speed-Peak da rausholt, sondern eben die Durchschnittsgeschwindigkeit und was, wo kann man dieses Schiff einfach über längere Zeit am Fliegen halten. Das ist ja auch der Grund für den Umbau von BU, der sich einen komplett neuen Rumpf unter das Deck gebaut hat. Und dann einfach gerader fliegen kann. Das ist auch so ein Learning. Also der möchte weniger Krängung haben, als es vorher der Fall war. Mhm. Und das, dann funktionieren auch diese Ruder am besten. Und dann fällt er im flacher auch übers Wasser. Und das ist so und es geht gar nicht mehr um, finde ich auch ganz spannend. Vorher haben wir immer viel über diese Go-Book-Geschichten gesprochen. Das ist irgendwie auf dem Rückmarsch, der baut sich ja so her, der ja so ein Ding von Manoir, was vorne, diesen Air-Plug-Bug, haben wir es immer mal genannt, hatte. Das ist all das, wird wieder abgemacht, jetzt wird es vorne wieder schmal und spitz, wie sich das gehört. Muss man was sagen.
Miku, dein Boot ist geputzt, deshalb bist du wahrscheinlich da oder musst du noch viel
machen? Mein Boot ist geputzt und ich muss noch so ein paar kleine Reparaturen durchführen, beziehungsweise durchführen lassen. Aber natürlich bin ich in erster Linie hier für den Podcast von Segel Reporter.
Das hat sich auch
gelohnt.
Deswegen
bin ich quer durch Frankreich gefahren.
Wir wollten 45 Minuten machen.
Ja.
Wir sind bei 46.
Ja, aber nein, aber Leute, ich muss euch noch von Violett erzählen. Ich muss euch unbedingt von Violett erzählen.
Ja, sehr gut. Du zählst über deinen Grünspan auf dem Boot. Das auf dem Mini soll ordentlich Grünspan sein jetzt.
Ja, aber das habe ich jetzt alles sauber gemacht. Zahnbürste
abgeputzt.
Das habe ich sauber gemacht. Das habe ich geschafft. Okay. Und aber da hat mir, das habe ich alleine gemacht und da hat mir keiner geholfen und das war alles super.
Na gut.
Aber es gibt halt auch so immer auf diesen Booten gibt es immer kleinere Reparaturen oder größere. Mhm. Und zum Segelmacher muss ich nachher auch noch. Aber das nur alles am Rande, weil, eine Sache fand ich noch richtig cool. Violett Orange ist ja ein ewig immer wiederkehrendes Thema bei uns auch. Und Violett hat im Endeffekt, hat man in letzter Zeit in Frankreich sehr oft gesehen, nur nicht in Seglerkreisen. Nämlich Violett Orange, über sie wird gerade ein Film gedreht, eine TV-Sendung gedreht, für France 3, also das dritte französische Fernsehen. Und es geht im Endeffekt darum, dass die Initiativ-Cœur-Leute auch die Astronautin, die französische Astronautin sponsoren, die jetzt in Richtung Mond fliegen soll. Oder soll sie in Richtung Mond fliegen? Ich weiß nicht. Also jedenfalls, die auf die nächste ISS soll.
Ah, okay.
Und das ist einfach das Thema, dass sie jetzt die beiden relativ jungen Frauen zusammennehmen und einen Film gemeinsam drehen. Und die werden jetzt, die Violette Orange ist im Moment auf Abruf zum Start der Mondmission da, der USA, der NASA. Und die wird da mit rüber und da wird eben um die beiden Frauen herum eben dieser Film weitergedreht. Und ich finde das absolut irre, wenn man sich das so überlegt. Diese Violett, wie die in diese einzelnen unterschiedlichen, letztendlich hochwerbewirksamen Medienbereiche eintaucht. Ich finde das absolut irre. Also wirklich, ne? Du siehst die jetzt, ich habe also schon erste YouTube-Aufnahmen gesehen. Ja, du siehst sie dann mit dieser Astronautin zusammen in irgendwelchen technischen Bereichen unterwegs und ich finde das toll. Ich finde das absolut irre. Diese junge Frau, die geht einen Weg, der letztlich meines Erachtens nach wirklich richtungsweisend für diese ganze Szene hier sein kann.
Ja, das deckt sich mit dem, was du vorhin gesagt hast und wo wir auch schon darüber gesprochen haben, so mit diesen jüngeren Leuten, die mehr für Reichweite in der jüngeren Zielgruppe
tun. Absolut.
Und sich anders vermarktet als bislang. Da haben wir ja letztes Mal, glaube ich, groß drüber gesprochen.
Ja.
Mit dieser französischen Kapsel, die Franzosen viel bedienen. Aber wisst ihr, wie viele Leute haben denn das Verhältnis? Sind mehr Menschen die Vendée Globe gesegelt oder waren mehr Menschen auf der ISS?
Muss ich gerade drauf kommen. Das ist immer der Vergleich, den sie ziehen. Ne?
Also bei der ISS war es nicht. Bei der ISS gab es noch nicht einen Vergleich.
Es war so, okay. Everest und
sowas. Im All,
ja?
Ne?
Ja,
im
oder
All
zum waren. Mond. Oder
ja, auf der ISS waren da mehr Menschen als Vendée Globe-Skipper, die Vendée Globe beendet haben?
Ja, waren mehr. Ja, letztendlich waren mehr Menschen da oben als
260 zu 100. Rund 100 Vendée-Skipper haben die beendet und 260 Leute waren auf der ISS.
Aber sag mal, was ich in dem Fall Zusammenhang spannend finde, das hatte Michael erzählt, hast du auch erzählt, dass Violett ursprünglich die Nachfolgerin von Joschka auch hätte werden können, die
richtig.
Von MACSF.
Richtig.
Ne?
Das habe ich jetzt erst zuletzt rausgekriegt. Und das ist also, das ist
verbürgt, abgelehnt oder
sozusagen.
Ja,
das hat sie letztendlich abgelehnt, obwohl dort auch ein besserer, also höher dotierterer Vertrag für sie angestanden wäre.
Geld.
Sie hat es abgelehnt, weil sie von vornherein sehr Samantha Davis orientiert war. Und weil sie dieses ganze Team Initiative Coeur spricht sie persönlich extrem gut an und das war definitiv ihr Traum, auch als sie noch nicht im UK gesegelt ist, aber schon das so ein bisschen im Auge hatte, dass sie jemals in dieses Team hinein kann. Und das ist nun geschehen und alle sind darüber hoch erfreut und dieses Initiativ-Coeur-Team, das lerne ich jetzt auch so ein bisschen besser kennen, weil ich ein paar Leute kenne, die da auch wirklich intensiv drin arbeiten. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine spannende Angelegenheit, was sich da abspielt. Und das geht so weit, dass ihr wisst ja alle, dass da also Kinder aus der vorm Herztod gerettet werden. Und das geht letztendlich so weit, dass die mitunter die geretteten Kinder, bevor die wieder in ihre Heimatländer geflogen werden, auf die Boote bringen, zu dem Team bringen. Und ich finde das absolut irre. Die haben eine Zusammenarbeit da auf jeder Ebene, die offenbar sehr, sehr vorbildlich ist, nicht nur im sozialen Bereich, sondern eben auch das ist ein tolles Team. Obwohl, man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Team von 8 Personen, die sich um das Boot kümmern. Ne? Bei anderen Teams sind es 25 bis 30 Personen, die in so einem Team arbeiten. Aber trotzdem, also dieses Initiativ-Coeur-Team ist ein Team, das sehr, sehr, sehr gute Reputation hat. Und ja, wie gesagt, jetzt mit Violette d'Orange wirklich auf einem guten, guten Weg ist, alle ihre Bemühungen nochmals zu verstärken einfach auch.
Ne? Ich finde nur spannend, ich meine, sie hätte ja quasi, wenn sie bei MACSF gelandet wäre, einfach das deutlich schnellere Boot bekommen, nämlich, ich glaube, das von Richomme, ne? Also Corentin Auraud hat quasi den Job quasi von Isabelle Joschke bekommen und die haben, meine ich, das Richomme-Boot gekauft, der immerhin Zweiter damit geworden ist. Und,
richtig,
und
richtig.
Violette fährt ja jetzt quasi dann mit dem Samantha Davis-Boot Naja, dass erstens älter ist und auch okay ist, aber längst natürlich nicht in dem Bereich segelte wie...
Aber Carsten, genau ja. Hier schließt sich doch der Kreis. Das ist es doch.
Ja.
Die haben
naja, genau, das
die Ansage
zusammen.
In dem Team,
das passt zusammen.
Wir arbeiten für eine Kampagne, in einer Kampagne, die nicht gewinnen will und wird. Wir wollen was ganz anderes.
Ja,
wir wollen vorne so weit
genau,
wie möglich vorne
genau.
segeln, aber wir haben das niemals, das sagen die definitiv, wir werden ja. nicht gewinnen. Ist vollkommen klar. Aber die holen
sie ja mit dem Boot
auf einer
nicht.
Anderen Ebene. Die gewinnen
ja,
auf einer anderen
aber sie
Ebene.
Aber es wäre total langweilig, wenn sie da jetzt mit dem Nicht-Foiler wieder hinterher eiern würde. Deshalb ist das total sympathisch. Ist ja auch kein langsames Schiff, was sie da hat. Ist immer ein Foiler der letzten Generation von Sam Davis. Aber das, genau, das unterstreicht das, was du sagst und was wir auch, weshalb man sie sympathisch findet. Das ist eben jetzt nicht nur, ich will das gewinnen, was sie mit dem auch mit dem Richon-Boot wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Das ist vielleicht der nächste Schritt, aber sie hat durchaus da ja einen sportlichen Anspruch. Und das Projekt ist, passt einfach perfekt zu ihr, hat sie ja auch oft gesagt, wie gesagt, mit Kindern rennen, ist so sympathisch und da funktioniert ihre gesamte ja auch Reichweite, die sie auf in den Social Media hat. Und nein. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal Schluss machen.
Es bleibt spannend, muss man sagen, die ganze Entwicklung in der Szene. Miku, toll, dass du da warst, das heute hingekriegt hast da am Steg.
Ja, bin auch ganz stolz auf
mich. Was macht das Großsegel?
Ist oben? Großsegel ist ganz oben. Alle Schlitten drin.
Geil. Und flattert jetzt im Wind, die Latten flattern da raus. Ist
nein, die setzen doch hier kein Großsegel im Wind. Es ist Flaute
ja,
im Moment.
Gut. Ja, ist ja schon was.
Carsten, das ist nicht wie auf dem Contender. Ist nicht wie auf dem Contender.
Geh mal hin und sag, dass du so schön berichtet hast, ob du mal eine Runde mitfahren darfst.
Ja,
kurz mach ich nicht, Haus. Weil die fahren ja erst nächste Woche los, habe ich auch gerade ja, eben erzählt. Und insofern
vorher schon mal.
Uninteressant, ich bin ja vorher schon zu Hause.
Für dich fahren sie jetzt aber.
Oder ob sie nicht mal sagen. Rausschleppen. Bei der Geschwindigkeit ist der Grünspann dann auch weg, weißt du, wenn die dich ziehen.
Genau. Alles klar.
Miku, vielen Dank. Mach dir viel Freude noch in Lorient. Und
werde ich haben.
Bald.
Lasst euch gut gehen. Bis ganz bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Segelreporter Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Bohn. Präsentiert von unserem Podcastpartner Orca Navigation.